kennt die Redewendung kanaanäisch reden oder die Sprache Kanaans? Wer hat ein gutes Beispiel? Also damit meint man, wenn man so einen besonderen christlichen Jargon redet, den außerhalb unserer Bubble kein Mensch versteht. Wer hat ein Beispiel dafür? Durch das Blut reingewaschen. Bingo, du darfst dir nachher einen kostenlosen Kaffee abholen. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich finde, das ist eines der schönsten Beispiele dafür. Jesu Blut wäscht uns rein von aller Schuld. Muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Jesu Blut wäscht uns rein. Je länger man darüber nachdenkt, desto weniger Sinn macht das. Blut ist so ziemlich das Letzte, womit man etwas sauber machen würde. Das Blut macht Dinge nicht sauber, sondern Blutflecken sind super schwierig rauszuwaschen. Und ich gucke manchmal Tatort und da kann der Täter noch so gründlich das Badezimmer geputzt haben und auch so zwischen den Fugen. Irgendwann im Tatort kommt dann die KTU, Kriminaltechnische Untersuchungskommission oder sowas. Irgendwann kommt die KTU und die Reste von dem Blut sind immer noch sichtbar, weil das kriegst du nicht weg. Die haben so ein Schwarzlicht, irgendwie UV-Licht, keine Ahnung, damit finden die das Blut am Ende doch. Also, wenn man diesen Satz das erste Mal hört, Jesu Blut wäscht uns rein von aller Schuld, das macht überhaupt keinen Sinn. Hätte irgendein Werbetexter heute die Aufgabe, ein gutes Bild für Reinigung zu finden, dann würde er vielleicht Wasser nehmen oder Seife oder Waschmittel oder sowas, aber ganz sicher nicht Blut. Szenenwechsel. Ich war letztes Jahr eingeladen zu einem Kongress in Berlin, dem European Congress on Evangelism, und da ist mir eine Geschichte begegnet, die hat mich angesprochen. Da wurde berichtet, dass Billy Graham war einer der wichtigsten, bedeutendsten Prediger so der letzten 100 Jahre, dass Billy Graham einmal im Jahr 1953 in Dallas predigte, bei einer großen Veranstaltung. Und wie das für ihn so typisch war, rief er dann am Ende seiner Predigt die Menschen dazu aus, ihr Leben an Jesus zu übergeben und als Zeichen dafür nach vorne zu kommen. Aber kaum jemand kam. Und Billy Graham hatte an diesem Abend irgendwie den Eindruck, dass seiner Predigt die geistliche Kraft gefehlt hat. Er war aber total ratlos, warum eigentlich? Und dann sagte später ein Freund von ihm, das war so ein deutschstämmiger Geschäftsmann, der sagte zu ihm: Billy, ich weiß, warum heute niemand nach vorne gekommen ist. Du hast nicht über das Kreuz gepredigt, du musst über das Blut sprechen, das dort für uns vergossen wurde. Du musst über das Blut sprechen. Das hat Billy Graham beschäftigt und nicht mehr losgelassen. Und von da an erschloss er sich immer sehr bewusst, über Kreuz und Blut Jesu zu predigen. Im Blut von Jesus liegt eine besondere Kraft. Die Geschichte hat mich angesprochen und deshalb möchte ich mich heute der Challenge stellen, mit euch über diesen kanaanäischen Begriff, diesen scheinbar paradoxe Aussage nachzudenken. Warum sagt die Bibel, dass uns das Blut Jesu reinwäscht? Das würde ich gerne mit euch heute entdecken. Und vielleicht bist du heute das erste Mal in einem Gottesdienst und dir ist dieses Bild völlig fremd und denkst dir, was ist das denn? Ich versuche es heute zu erklären. Ich lade dich herzlich ein, das kennenzulernen. Unser Predigttext steht im 1. Johannesbrief in Kapitel 1. Wir lesen Gottes heiliges und lebendiges Wort. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Danke dann für dein Wort hier im ersten Johannesbrief. Ich möchte dich bitten, dass du uns darin begegnest, dass du uns ansprichst durch deinen Heiligen Geist und jedem von uns einen Gedanken oder einen Impuls schenkst. Amen. Ich möchte den Text gerne in 4 Schritten mit euch entdecken. Und der erste Schritt heißt: Gottes Realität, Gott ist Licht. Johannes beginnt hier unseren Textabschnitt in Vers 5 mit einer gewaltigen Aussage: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist die Botschaft, sagt Johannes, die Apostel von Jesus gehört haben und die er jetzt an die Gemeinde weitergibt. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Johannes sagt hier etwas über das Wesen Gottes. Er sagt nicht, Gott hat Licht oder Gott ist wie Licht oder Gott mag Licht oder Gott hält sich lieber in hellen als in dunklen Räumen auf. Nein, er sagt, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Sein Wesen ist Licht. Licht, das ist zunächst mal Energie, ohne die es kein Leben geben würde. Licht ist lebensschaffende, lebenserhaltende Energie. Licht ist das Geheimnis, warum das Leben auf dieser Erde nicht stirbt. Ohne Gott, ohne den Lebensspender, ohne den Schöpfer aller Dinge wäre auf dieser Erde kein Leben möglich. Da gäbe es kein Leben. Gottes Licht ist lebensspendend, aber zugleich ist Gottes Licht auch überwältigend. Licht steht auch für die Wahrheit, für die Reinheit, für die Heiligkeit. Denn Gott gibt es nichts Falsches, nichts Unreines, nichts Unwahres, nichts Zwielichtiges. Gott ist vollkommen heilig. Und Gottes Heiligkeit macht alles offenbar. Das ist so, wie wenn morgens im Wohnzimmer so schräg das Sonnenlicht durch die Scheibe kommt, dann siehst du auch den allerkleinsten Staubkrümel. Auch diese Staubkrümel in der Luft werden durch dieses Licht sichtbar. Und so ist es mit Gottes Heiligkeit auch. Gottes Heiligkeit macht alles sichtbar, das Gute und auch das Böse. In unserem Bibeltext hier kommt 4-mal der altmodische Begriff, da haben wir noch so einen, Sprache Kanaans, der altmodische Begriff Sünde vor. Damit meint die Bibel das Böse in unserem Leben. Aber nicht nur irgendwie so einzelne konkrete Verstoße gegen einzelne göttliche Gesetze und Gebote, sondern das geht viel tiefer. Letztlich ist damit eine Haltung gemeint, eine Haltung, dass ich besser weiß als Gott, was gut für mich ist. Dass ich besser weiß, was ein gutes Leben ist, dass ich besser weiß, was mich glücklich macht, dass ich mein Leben letztendlich ohne Gott selbst bestimmen will. Aber Gottes Licht macht sichtbar, was ich mir im Innersten wünsche. Und Johannes sagt hier, das größte Problem ist nicht nur unsere Schuld, sondern das größte Problem und das eigentliche Drama besteht darin, dass wir mit dieser Schuld vor einem heiligen Gott stehen. Dass wir mit dieser Schuld vor einem heiligen Gott stehen, in seinem hellen Licht. Sein Licht durchleuchtet unser Leben, zeigt, wer wir sind. Ich komme nochmal auf den Tatort zurück. Das größte Problem des Täters hinsichtlich der Ermittlungen ist nicht das Blut zwischen den Fliesen. Das eigentliche Problem ist dieses Schwarzlicht, dieses UV-Licht, das sichtbar macht, was eigentlich versteckt werden sollte. Johannes geht noch weiter. Das Problem ist nicht nur, dass Gottes Licht unsere Sünde aufdeckt. Das Problem ist, dass Licht und Finsternis überhaupt nicht zusammenpassen. Passen überhaupt nicht zusammen. Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir. Jetzt muss man aufpassen, dass wir ein Missverständnis nicht haben. Damit ist nicht gemeint, nur perfekte und sündlose Menschen können zu Gott kommen. Dann hätte keiner von uns eine Chance. Wenn Johannes hier vom Leben im Licht spricht, dann meint er nicht sündlose Vollkommenheit, aber er meint eine Offenheit für das Licht Gottes, das unser Leben dem Licht Gottes nicht verschließt. Die entscheidende Frage lautet nicht, bin ich perfekt, sondern die entscheidende Frage lautet, bin ich bereit, mich von Gott ins Licht stellen zu lassen? Und damit sind wir beim zweiten Schritt, unsere Realität. Unsere Realität. Wie reagieren wir Menschen auf das Licht des vollkommen heiligen Gottes? Und die Antwort hier, die Johannes gibt, ist super ehrlich. Er beschreibt unsere Realität gleich zweimal. Einmal in Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und zwei Verse weiter kommt es nochmal stärker, Vers 10. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Johannes ist super ehrlich. Er sagt nicht, ja, wir Menschen, wir stellen uns gerne in Gottes Licht. Er sagt, unsere Strategie ist zu sagen, wir haben keine Sünde oder wir haben nicht gesündigt. Das ist die Wahrheit über uns Menschen, die uns Gottes Wort hier spiegelt. Wir wollen unsere Sünde nicht wahrhaben und uns vor dem Licht Gottes lieber verstecken. Bei uns zu Hause oder in dem Haus, in dem ich wohne, da wurde vorletzte Woche eingebrochen. Nur im Keller und es wurde auch nur ein E-Bike gestohlen. Aber passiert ist das in der Nacht, als alle geschlafen haben. Da, wo es keiner mitbekommen hat. In der Finsternis kann man sich gut verstecken. Da fällt nicht auf, was man macht. Und so ist das auch mit uns, sagt Johannes. Wir bleiben lieber in der Finsternis, wo Gottes Licht nicht ist. Aber er sagt auch, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Das heißt, wir können zwar Gott täuschen, wir können zwar Gott nicht täuschen, das kriegen wir auf keinen Fall hin, schaffen wir nicht, aber wir können uns selbst täuschen. Wir können uns etwas vormachen, wir können uns einreden, dass mit uns schon alles in Ordnung ist und wir sind sehr gut darin, andere zu täuschen und voreinander zu verstecken, was bei uns wirklich gerade los ist. Das kenne ich total gut. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, Gedanken, Entscheidungen, Schuld, Versagen. Und du sitzt heute hier und du denkst dir, wenn die anderen neben mir wüssten, wie ich eigentlich wirklich bin, wie käme ich dabei weg? Was würden die denn über mich denken? Also das sind jedenfalls manchmal Gedanken, die ich habe. Und deshalb wollen wir das Licht nicht. Wir halten so im tiefsten Innern, halten wir das Licht Gottes für ein Folterlicht, das uns irgendwie quälen will. Und dabei ist es das Lebenslicht. Es deckt nämlich nicht auf, um zu foltern oder zu quälen, sondern es deckt auf, um zu heilen und zu vergeben. Das ist sein Lebenslicht. Und doch tun wir uns manchmal so schwer, uns in dieses Licht zu stellen. Wenn Johannes recht hat mit seiner Analyse über uns Menschen, dann brauchen wir nicht einfach nur einen guten Vorsatz oder mehr Disziplin, wir brauchen keine bessere Entschuldigung, sondern wir brauchen etwas Grundlegenderes. Die gute Nachricht ist, dass Gott einen Weg geschaffen hat, wie schuldige Menschen in Gottes Licht leben können. Und damit kommen wir zum Herzstück unseres Textes, zu Vers 7. Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Warum eigentlich Blut? Wir sind ja schon zu Beginn darüber gestolpert, dass das für moderne Menschen mega seltsam klingt. Also widersinnig eigentlich. Warum eigentlich Blut? Für die Empfänger des ersten Johannesbriefes damals war das nicht so seltsam wie für uns, sondern es war eigentlich ein gewohntes Bild. Die haben sofort verstanden, worauf Johannes anspielt. Denn das Thema Blut, das zieht sich durchs Alte Testament, durch Gottes Geschichte mit seinem Volk wie ein roter Faden. Und das kannten sie. Ich gehe noch mal kurz die drei allerwichtigsten Bibelstellen dazu durch. Es gäbe noch viel mehr dazu zu sagen, aber nur mal kurz die drei allerwichtigsten. Als Israel in Ägypten in Gefangenschaft war, da kurz bevor Mose das Volk aus Ägypten rausführte, da kündigte Gott die 10. Plage an, die Tötung aller erstgeborenen ägyptischen Jungen, und er gab eine Anweisung dazu. Er sagte, dass jede Familie aus Gottes Volk soll ein fehlerloses Lamm nehmen und das Schlachten und das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen. Und als dann in der Nacht ein Strafgericht über Ägypten kam und das umgesetzt wurde, dass alle Erstgeborenen erschlagen wurden, da wurden diejenigen Häuser von Gott verschont, die das Blut des Lammes an den Türpfosten aufgetragen hatten. Später wurde dann in Tempel in Jerusalem wurden Tag für Tag Tiere geopfert. Und so komisch und befremdlich und fern und merkwürdig das heute für uns ist, das war damals ein relativ bekanntes Bild. Und die Empfänger des Johannesbriefes, die waren damit noch vertraut. Und deshalb war Blut für sie überhaupt kein merkwürdiger Begriff. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, Yom Kippur ist heute noch der wichtigste Feiertag der Juden, da trat der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste des Tempels. Das Allerheiligste, das war so der innerste Raum des Tempels, da stand die Bundeslade und das war der Ort der Gegenwart Gottes. Und da durfte man eigentlich das ganze Jahr nie rein. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester diesen Raum betreten am großen Versöhnungstag. Und an diesem Tag nahm er zwei Ziegenböcke. Und der eine Ziegenbock, der wurde geschlachtet und der Hohepriester nahm das Blut mit in dieses Allerheiligste und er sprengte es vor die Bundeslade. Und der zweite Ziegenbock, den nahm er und legte ihm die Hände auf den Kopf, diesen Ziegenbock, und bekannte die Schuld des ganzen Volkes. Und dann wurde dieser Ziegenbock weggeführt in die Wüste, um dort zu sterben. Und die Israeliten sahen ihm hinterher und sahen diesen Ziegenbock von sich weggehen. Was wollte Gott seinem Volk durch all dieses Blutvergießen zeigen? Er erklärt es dann einmal selbst im dritten Buch Mose in Kapitel 17. Da heißt es, denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Blut steht in der Bibel für das Leben. Und vergossenes Blut steht für ein hingegebenes Leben. Jedes Mal, wenn im Alten Testament Blut fließt, wird dieselbe Wahrheit sichtbar. Sünde ist nicht harmlos, Sünde kostet Leben. Gott sagt nicht, ist nicht so schlimm, sondern er nimmt das sehr ernst. Aber Entsühnung ist möglich. Entsühnung bedeutet, Schuld wird beseitigt und Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich. Entsühnung ist möglich durch ein stellvertretendes Opfer. Deshalb wurde das Passahlamm geschlachtet. Deshalb wurden Opfer im Tempel dargebracht. Deshalb trat der Hohepriester am großen Versöhnungstag mit Opferblut ins Allerheiligste zur Beseitigung von Schuld und zur Wiederherstellung von der Gemeinschaft mit Gott. Aber all diese Opfer hatten ein grundlegendes Problem. Alle hatten ein grundlegendes Problem. Sie mussten ständig wiederholt werden. Im Neuen Testament sieht Johannes der Täufer einmal Jesus zu sich kommen und dann deutet er auf ihn und sagt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. All die Opfer im Alten Testament, all das Blutvergießen, das ständig wiederholt werden musste, zeigt nach vorn, dorthin, auf Jesus. Und dann stirbt Jesus am Kreuz und vergießt sein Blut. Er ist das wahre Passahlamm. Sein Opfer bewirkt wie bei einem Opfertier Entsühnung. So wie der zweite Ziegenbock am großen Versöhnungstag nimmt er alle Schuld weg. Als Jesus am Kreuz stirbt, bekommt er das, was wir verdient haben, damit wir bekommen, was er verdient hat. Das ist kein Menschenopfer, sondern Christen glauben, Gott selbst kommt in Jesus auf die Erde. Und Gott selbst bezahlt den Preis. Gott selbst verbringt das endgültige Sühnopfer. Ein für alle Mal erledigt. Und deshalb schreibt Johannes nicht einfach, Jesus macht uns rein, sondern Jesu Blut macht uns rein. Es entfernt keine Flecken auf Kleidern, aber es reinigt uns von unserer Schuld vor Gott. Ich glaube, der Freund von Billy Graham hatte recht. In Jesu Blut liegt eine besondere Kraft, nicht eine magische Kraft. Aber das Blut von Jesus ist eine sehr kurze Zusammenfassung des Evangeliums. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Unsere neue Freiheit. Wir dürfen im Licht leben. Viele Menschen wünschen sich, dass Gott das Schwarzlicht, wir brauchen nochmal das Bild, dass Gott das Schwarzlicht nicht anknipst oder dass er es lieber ausknipst, um nicht zu sehen, was wir gerne wieder lieber versteckt hätten. Aber das macht Gott nicht. Stattdessen macht Gott etwas Besseres, etwas sehr viel Grundlegenderes. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von allem, was sein Licht sichtbar macht, durch das Blut von Jesus. Das Einzige, wozu er uns aufruft, ist, dass wir unsere Sünden bekennen. Bekennen heißt, ich nenne es beim Namen. Ich bin ehrlich. Das Evangelium macht Menschen nicht perfekt. Es produziert keine sündlosen Menschen, sondern es macht ehrliche Menschen, die keine Angst mehr vor der Wahrheit haben müssen. Christen leben nicht deshalb im Licht, weil sie keine Sünde mehr hessen hätten oder weil sie besser wären als andere, sondern weil sie ehrlich sind und ehrlich sein können vor Gott und sich in sein Lebenslicht stellen. Ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, beschreibt Johannes eine Vision, die Jesus ihm geschenkt hat. Er sieht eine große Schar von Menschen. Eine große Schar von Menschen, die steht vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, also vor Jesus. Und diese große Schar von Menschen hat weiße Kleider an und Palmzweige in der Hand. Und ich möchte euch zum Schluss einmal vorlesen, was dann über diese Menschen gesagt wird. Offenbarung 7, Verse 14 bis 17. Diese haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Diese haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist das, was auf die wartet, die Jesus vertrauen, die ehrlich sind, sich in sein Lebenslicht stellen. Genau dahin führt das Evangelium, in die Gemeinschaft Gottes, in das Zuhause bei Gott. Johannes sprach vorhin von einer himmlischen Wohngemeinschaft, das Zuhause bei Gott. Ich lade dich heute ein, ehrlich zu sein vor deinem Gott. Du musst mit deinen Gedanken nicht alleine bleiben. Du darfst sie in Gottes Licht bringen. Dann kommt Vergebung und dann kommt Heilung. Ehrlich sein kann man im persönlichen Gespräch, im stillen Gebet mit Gott. Ehrlich sein kann man aber auch mit einem Bruder oder einer Schwester. Nach dem Gottesdienst gibt es hier am Bühnenrand die Möglichkeit, für sich beten zu lassen, auch Schuld zu bekennen, sich Vergebung zusprechen zu lassen, sich segnen zu lassen. Vielleicht bist du müde vom Verstecken, müde davon, immer alles selbst im Griff haben zu müssen, müde davon, nach außen hin für andere besser zu wirken, als du eigentlich bist. Du musst dich nicht verstecken. Du darfst ins Licht kommen. Amen. Ihr könnt gerne schon mal auf die